BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Heute ist Weltfrauentag und deshalb haben wir eine starke Frau eingeladen, die anderen Frauen hilft beim wichtigsten Erlebnis ihres Lebens, nämlich bei der Geburt eines Kindes. Ich bin mir sicher, Sie kennen den Namen, Sie kennen vielleicht auch ihr Buch oder eine ihrer Aromamischungen oder ihre Teemischungen. Ingeborg Stadelmann aus Kempten, man nennt sie ja auch liebevoll die Hebamme der Nation. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung, grüß Gott.
Ist es ein Ehrentitel, die Hebamme der Nation? Hört man es gern oder sagt man, naja?
Naja, genau. Ganz genau. Also ich bin einfach Hebamme von Beruf und das ist gut so.
Ja. Sie haben, ich glaube, man darf das schon so sagen, vor 30 Jahren die Geburtshilfe erneuert oder zumindest wieder ein bisschen auch in eine andere Richtung gelenkt, indem Sie altes Wissen, das zum Teil auch einfach da war, wieder belebt haben, ausgeweitet haben, geforscht haben, angewendet haben, um die Geburt, um bei der Geburt zu helfen, was helfen kann und wie das alles entstanden ist und was damals der Anlass für Sie war, zu sagen, da muss auch noch ein bisschen was anders gehen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Habe die Ehre, heute am Weltfrauentag mit der Hebamme Ingeborg Stadelmann. Frau Stadelmann, wo sind Sie eigentlich gebürtig? Sind Sie eine Kemptnerin oder aus dem Umland aufgewachsen?
Ich bin im Umland von Kempten, ganz genau aus dem Dorf Ermengerst, der Gemeinde Wickensbach. Und die Stadt Kempten ist meine Heimat natürlich mit.
Beruflich natürlich, ja. Ja. In was für einer Umgebung sind Sie groß geworden? Also was war das, wie war es im Elternhaus? Wie war der Bezug zum Landleben? Wie war der Bezug zum Thema Geburt?
Ländlich aufgewachsen, weil damals noch wirklich ein kleines 300-Seelen-Dorf. Mein Vater, der Schmied vom Dorf, mitten im Zentrum. Und auch schon im Prinzip ein Stück Besonderheit, weil meine Mutter musste die Buchführung machen. Meine Mutter hat einfach ihm sehr stark zugearbeitet. Das war damals schon gar nicht normal. Ne? Mhm. Also ich bin vielleicht auch schon aufgewachsen mit modernen Eltern. Meine Mutter war immer ganz stolz, dass mein Vater den Kinderwagen geschoben hat. Das war damals was Neues. Aha. Und wie gesagt, aber direkt daneben der Bauernhof, direkt daneben einfach der Bäcker, so mitten in einem Dorf, wo alles vorhanden war, was man braucht zum Leben. Das war meine Kindheit und ich bin bis heute dankbar, dass es so war. Ja. In einer Klasse gelernt, 4 Klassen in einem Klassenzimmer. Es war genial. Wir haben einfach auf die Großen schauen können. Wir haben auf die Kleinen Rücksicht nehmen müssen. Wir hatten Stillstunden, weil ja dann die Älteren oder die Kleineren unterrichtet worden sind. Unser Lehrer hat gesagt, heute ist schön Wetter, heute gehen wir raus, heute machen wir Sport.
Toll.
Es ist Sommer, jetzt gehen wir zum Schwimmen, jetzt ist Winter, jetzt gehen wir zum Skifahren. Es war einfach, ich würde sagen, eine sehr freie Kindheit.
Und
trotzdem
habt ihr sowas gelernt.
Ganz genau.
Ja, vielleicht manches, was ein bisschen anders war, aber vielleicht auch manches, was ein bisschen lebensechter war, was man auch dann benutzen konnte.
Lebensnahe, ganz genau. Ja.
Also das war für Sie wahrscheinlich insofern auch schön, wenn der Papa jetzt Schmied war, zum Beispiel jetzt von Leuten, die von der Landwirtschaft kommen, da höre ich ja ganz oft, klar, die erzählen dann, ja, wir haben mithelfen müssen, natürlich, wir waren mit beim Heuen, wir waren da mit dabei, wir durften nicht immer nur springen. Mhm. Wie war es bei Ihnen?
Ja, auch mithelfen war auch ganz toll, weil es hat mir auch Spaß gemacht, obwohl Mädchen, ne, hat mir Spaß gemacht, Schrauben anziehen, Nägel reinklopfen, das war schon ganz toll, aber auch ganz häufig hören, vorsichtig, jetzt bitte weg, jetzt Kinder raus, jetzt wird was Heißes gemacht, jetzt wird mit heißem Feuer gearbeitet oder eben mit einer lauten Maschine und dann muss man einfach auch wieder auf Abstand gehen. Mhm. Aber auch, wie gesagt, beim Bauernhof nebenan mussten wir mithelfen, wenn es einfach Not war, Heu einfach einzuholen, mit dem Rechen dabei sein und dann hinter dem Heuwagen her. Aber das war tolle Kindheit, das war keine Pflicht, das war gut.
Mhm. Wann ist denn Ihr Berufswunsch, Hebamme zu werden? Wie ist der entstanden und wie hat sich das dann verfestigt im Alter, in dem man sich selber immer wieder
nachdenken, wie das entstand. Erstens habe ich viel babysittet, das war das andere dann. Natürlich, dass wir Großen dann auch zuständig waren, die Kleinen zu versorgen, wenn die Eltern am Arbeiten waren. Babysitting habe ich gern gemacht. Und dann aber eben der Bauernhof nebendran, zwei Bauernhöfe nebendran, immer wieder mitkriegen. Da kommt der Kälble. Ja, und als Kind gesagt, wollen wir den Kälble dann sich zu beschäftigen. Dann war eine Zeit lang klar, ich werde Kinderkrankenschwester.
Ah, okay. Mhm.
Und plötzlich, ich weiß heute noch den Moment, ich weiß heute noch die Stelle, wo ich gesagt habe, nein, na, ich möchte wissen, wie Kinder auf die Welt kommen. Weil einfach so dieses Thema, wie ist das, wenn der Kuh ein Kalb kriegt und die Bauern wollten da uns Kinder nicht dabei haben. Das hat mich ein bisschen geärgert. Später habe ich kapiert, was ich da dabei gelernt habe, weil einer dieser Bauern hat immer gesagt, Kinder, jetzt geht, da habt ihr einen Korb, jetzt sammelt mal Gänseblümchen. Dann habe ich halt immer gedacht, wir werden da weggeschickt. Wir sollen da nicht zuschauen. Und dann hat mich das so, das hat mich einfach verfolgt. Dann habe ich gesagt, so, ich werde Hebamme.
Und warum hat der Bauer euch weggeschickt? Wolltet ihr euch diesen Vorgang in Anführungszeichen ersparen? Oder hat der gewusst,
weiß
das
ich
kann
nicht.
Auch mal nicht so gut
weiß
laufen?
Weiß ich nicht. Kinder sollten da nicht dabei sein. Mhm. Mindestens die Nachbarkinder nicht. Mhm. Und wie gesagt, warum wir Gänseblümchen sammeln sollten, habe ich nicht kapiert als Kind, bis ich dann später als Hebamme mich beschäftigt habe mit der Naturheilkunde, mich auch mal mit meiner Mutter über das Thema unterhalten habe, in alten Büchern, die ich mir, weiß ich heute nicht mehr, wie ich zu den Büchern gekommen bin, nachgelesen, Gänseblümchen. Ah, das ist ja ein ganz tolles Kraut für Frauen nach der Geburt. Aber total in Vergessenheit geraten. Aber in der Landwirtschaft war es einfach hier und dort noch üblich.
Was hat man damit gemacht?
Und dann hat der Bauer gesagt, das brauche ich für die Kuh.
Ja.
Und wir haben das dann ja auch in den Stall gebracht und haben ja dann auch das Kälble besichtigt und dann gesehen, die Kuh hat das gefressen mit einer Liebe. Aber mei, vielleicht
die Gänseblümchen,
hat das ausgeschlotzt, diesen Korb. Wir haben viel Mühe gehabt damit und für die Kuh war das ein Maul voll. Und dann habe ich später, wie gesagt, Jahre, vielleicht Jahrzehnte erst später kapiert, ja, das ist was Gesundes, damit die Gebärmutter, auch von der Kuh, die Gebärmutter schnell regeneriert, heilt, sich zusammenzieht. Und das war den Bauern wichtig. Nicht die Neugierde der Kinder, sondern die gesunde Kuh.
Ich hätte es euch erklären können.
Ja, hätte machen können.
Ja, vielleicht würde man vielleicht heute das tun, dass man sagt, ich brauche jetzt Gänseblümchen, weil...
Heute wird man sicher den Kindern viel erklären. Damals war das einfach so, mach, fertig.
Und wann sind Sie dann auf dieses Gänseblümchen eben auch in der Frauenheilkunde gestoßen?
Ja, wie gesagt, es war bestimmt fast 15 Jahre später wahrscheinlich. Erst die Ausbildung, dann 10 Jahre Kliniktätigkeit und dann eben mit dieser Geburtshilfe eigentlich unzufrieden und auf der Suche, auch auf der Suche, was gibt es außerhalb der normalen Medizin. Dann selber das erste Kind geboren und kapiert, da muss es was anderes geben. Und dann, ja, heute sage ich, da war halt die Zeit reif,
ja,
dass ich angefangen habe, Bücher zur Hand zu nehmen, alte Kräuterbücher zur Hand zu nehmen. War dann auch ein ganz spannendes Thema. In der Verwandtschaft von meinem Mann war eine Apothekerin, eine Nonne, die sich sehr viel eben mit der alten Kräuterheilkunde beschäftigt hat.
Vermutlich Hildegard von Bingen und diese Sachen.
Ja, und überhaupt einfach so als Apothekerin da sehr viel wusste. Und mit ihr konnte ich mich auch unterhalten. Und ja, es hat sie einfach das eine, das andere gegeben, dass ich angefangen habe nachzulesen.
Jetzt bleiben wir aber nochmal beim Werdegang. Also der Wunsch war dann da, nein, nicht Kinderkrankenschwester, sondern Hebamme, Ausbildungsberuf, ganz klar.
Ja.
Und wie ist das abgelaufen früher?
Ja, ich, Mädchen vom Land, vom Allgäu, vom Dorf, musste nach München. Ja, musste nach München an die Hebammenschule. Das war ein Riesenschritt. Das war für meine Eltern auch nicht einfach, dieses Mädchen in der großen Stadt.
Da waren sie ja vielleicht
18.
Ja.
Und weil ich 18 sein musste, musste ich ja nur zwischendrin eine Zeitlücke erfüllen. Und da hat meine Mutter drauf bestanden, da machst du noch eine Hauswirtschaftsschule.
Nicht verkehrt von der Mama vielleicht.
Im Nachhinein
hilft im Leben immer weiter, wenn man ein bisschen weiß, wie es geht.
Im Nachhinein absolut richtig, ganz klar. Ich habe fürs Leben gelernt.
Ja.
Es war unglaublich wichtig. Bis heute muss ich immer wieder so daran zurückdenken. Ja. Eine Basislebensschulung.
Und in München war die Hebammenschule, das war damals einfach die Zentrale in Südbayern vermutlich, das oder? Da sind die Hebammen zusammengefasst
die
worden.
Die Universitätsfrauenklinik in München war die Hebammenschule.
In der Maistraße, gell?
In der Maistraße, ja. Die jetzt ja vor 2 oder 3 Jahren geschlossen hat, ja. Und es war neben München in Bayern schon auch natürlich noch Bamberg, Würzburg waren die anderen, Regensburg waren auch schon immer, hatten auch schon immer Hebammenschulen. Mhm. Aber für uns Kinder oder für mich junge Frau dann natürlich aus dem Allgäu war München die Stadt.
Und war das so, dass man Blockschule hatte und dann in der Praxis mitgelaufen ist oder ist man gleich
mitgelaufen?
Wir
waren
oder?
Hier integriert in der Maistraße. Wir waren, hatten unsere Zimmer in der Maistraße. Es war
also
Pflicht,
in der Frauenklinik
zu wohnen. Mhm. Wir hatten Zimmer zu zweit. Zimmer, da würde heute wahrscheinlich selbst eine Person sagen, es ist zu eng. Wir waren ganz stolz auf das Zwei-Bettzimmer mit eigener Dusche. Wir hatten Unter- oder Dienst von 8 bis 8. Und in diesen 12 Stunden Dienst durften wir, wenn es gut ging, dann auch schon mal wieder 4 Stunden aufs Zimmer, beziehungsweise mussten auch zum Unterricht. Mhm. Unterricht war natürlich Anwesenheitspflicht. Aber wenn schon mal ganz, ganz viel Arbeit anstand, durfte man schon mal eine halbe Stunde später in Unterricht. Da haben dann auch untereinander die Lehrhebammen und die lehrenden Ärzte schon mal diskutiert, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Aber es war auch so, dass wir einfach voll integriert waren. Viel Ausbildung, praktische Ausbildung am Kreisbett, wie man da so gesagt hat, erfahren haben.
Ja, ich glaube, nur so geht's.
Ich finde schon, ich fand, es hat uns nicht geschadet, auch diese 8 Stunden, also 12 Stunden Nachtdienst mit 4 Freistunden. Wir mussten antreten um 20 Uhr und manchmal durften wir noch mal 4 Stunden aufs Zimmer. Manchmal haben wir gearbeitet dann bis nachts um 1 oder 2 und dann war also soweit die Arbeit erledigt, konnte man dann 4 Stunden gehen. Mit viel Glück mussten wir nimmer antreten. Es kam, konnte aber auch oft sein Telefon klingelt. Hat ein Telefon am Zimmer und dann hieß es, bitte wiederkommen, es ist wieder eine Frau da. Dann haben wir anstatt 2 vielleicht nur 1 Stunde frei gehabt oder mit Glück auch die 6 Stunden.
Aber ich glaube, das ist etwas, was man mit dem Beruf natürlich auch annimmt und annehmen muss, sonst kann man ihn nicht tun, dass man, Geburten halten sich nicht an Dienstpläne.
Ganz genau,
und auch nicht an
Wochenenden. Für uns war es einfach so. Wir haben das nicht hinterfragt. Mhm. Und im Nachhinein habe ich dann auch verstanden, dass deswegen war für mich Jahre später der Schritt in die Freiberuflichkeit kein Problem mit 24 Stunden Bereitschaft. Weil das war ja in der Ausbildung auch so. Wenn eine Geburt anstand, mussten wir da sein.
Ja, aber es war eine gute Ausbildung, oder?
Super.
Wenn Sie zurückblicken, sagen, wir haben so viel gelernt, es ist so gut funktioniert.
Sehr viel gelernt, unglaublich viel gelernt. Ich bin unserer Lehrhebamme, sie lebt nicht mehr, heute noch dankbar, weil wir wirklich sehr, sehr viel gelernt haben. Sicher natürlich, schon ein paar Jahre nach uns haben die jungen Frauen gesagt, das machen wir nicht mit. Mhm. Wir brauchen geregelten Dienst, wir brauchen mehr frei. Aber für uns war es so, wir haben es nicht hinterfragt. Da war ich nicht aufmüpfig. Da habe ich einfach gehorsam das mitgemacht. Und es war deswegen so gut, weil wir sehr viel gelernt haben. Wenn eine Besonderheit im Kreissaal war und wir nicht Dienst hatten, wurden wir trotzdem informiert.
Natürlich, damit ihr dabei sein könnt und erleben könnt, was da gerade passiert.
Wenn ich jetzt aber das heute betrachte, wie das wohl für so manche Gebärende war, da will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Weil das war sicher nicht angenehm, wie die Frauen dann im Prinzip als Lehrmodell.
Vielleicht haben sie in der Situation gedacht, besser einer mehr als einer wenig. Oder vielleicht ist Mama auch so mit sich und der Situation beschäftigt.
Lassen wir es so stehen. Wir haben heute Weltfrauentag. Wir wissen, dass vieles mit Frauen geschah, was nicht richtig war. Bei uns war es dann immerhin schon so, es war nur im Kreißsaal. Noch eine knappe Generation vor uns sind solche kritischen Lehrgeburten im Hörsaal haben die stattgefunden. Da waren dann die Medizinstudenten und die Hebammen da. Also das ist eine Nummer, an die mag ich nicht zurückdenken. Wenn ich gerade ihr Gesicht sehe, sind sie genauso erschreckt.
Nee,
und so war
gewusst.
Das für uns. Oh, mein Gott, was ist da geschehen? Und so war es dann aber schon in diesem wirklich großen Kreissaal. Das war schon noch ein Saal.
Ja, da und waren auch mehrere, dann, natürlich, gell?
Ja, ein da Einzelzimmer, war ein Vorhang dazwischen. Vorhang, ja. Ja. Und dann ein neuer Raum, ja. Die Privatpatientinnen hatten schon ihren eigenen Raum. Aber die Durchschnittspatientin, da war ein Vorhang dazwischen. Und da war es dann schon so, dass wir zu 10, zu 15 um dieses Bett gestanden sind, um zu sehen, um mitzuerleben. Wie gesagt, es war viel Erfahrung sammeln. Aus dem Blick der betroffenen Frauen wird es mir eher ein bisschen schlecht dabei. Weil das war sicher nicht glücklich für die Frauen. Aber es war halt auch das Erlebnis dieser Frauen. Es ist da ja natürlich auch Geburtshilfe so gelaufen, dass am Ende die Frau immer sich bedanken musste, weil man ihr gesagt hat, ohne unsere Hilfe hätten sie das nicht überlebt. Was wir heute auch genau wissen, das ist Machtausübung.
Ja, ein bisschen schon. Ja, ja, ja. Aber als Sie damals diesen Beruf erlernt haben, auch eine gute Ausbildung genossen haben, wie waren die Reaktionen aus der Umgebung? Waren Sie im bekannten Freundes-, Verwandtenkreis da sozusagen alleine? Gab es andere junge Frauen, die das gemacht haben? Oder hat man gesagt, was lernst du jetzt für einen Beruf?
Es war,
wie
schon,
war das damals angesehen,
also,
oder
dann
nicht?
Wieder daheim, in der Heimat, war es schon eine Besonderheit.
Schon, gell?
Also klar, boah, die Schäbabe. Und es war dann so weit, dass es manchmal auch belastend war, weil wenn ich dann, damals meinen Mann schon gekannt, wenn wir irgendwo eingeladen waren, wenn man so als junge Menschen zusammensitzt und feiert und immer wieder, ah, du bist ja Hebamme, gell? Ja, du, kann ich dich was fragen? Du, ja, also mir, es war immer Thema, ja. Immer.
Ja.
Und es hat dann auch lange Jahre gedauert, wo ich dann auch mal mir getraut habe zu sagen,
ich
seid mir
privat.
Nicht böse. Ich möchte jetzt eigentlich auch gerne auf die Tanzfläche.
Ja, ja.
Es war erst diese unglaubliche Anerkennung. Wow, die wollen alle was von dir wissen. Und dann habe ich dann auch irgendwann auch gemerkt, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich bleiben kann.
Habe die Ehre heute am Weltfrauentag mit der Kemptner Hebamme Ingeborg Stadelmann. Wir haben gerade gesprochen, wie Sie Ihre Ausbildung absolviert haben in München, damals in der Frauenklinik in der Maistraße, dass es wenig freie Zeit gab und sehr viel Arbeit, aber dass Sie sehr viel und sehr gut damals gelernt haben und sagen, das war schon gut. Und sind Sie dann zurück ins Allgäu und haben sich noch nicht gleich selbstständig gemacht? Sie waren vermutlich erst in der Klinik, oder?
Richtig, richtig. Mhm. Ich bin zurück in die Heimat. Die Heimat hat einfach immer schon gezogen, bis heute. Und damals, ja, es war klar, dass ich zurückgehe und hatte natürlich auch sofort eine Stelle gehabt. Wir waren ja noch eine Generation, die einerseits dankbar war um einen Arbeitsplatz, andererseits aber auch auf uns wurde gewartet.
Ja.
Und ich habe dann in der Klinik gearbeitet, nicht an der städtischen, sondern an der privaten Klinik. Es war die Frauenklinik im Allgäu und habe da dann 8 Jahre gearbeitet.
Und wie kam dann der Sprung in die Selbstständigkeit, dass Sie gesagt haben, jetzt mache ich es wirklich selber?
Etwas, was heute Thema ist, damals schon Thema war, Schließung.
Ja.
Zusammenlegung von verschiedenen Geburtskliniken in ein Haus. Und so war, musste auch dieses Haus, wurde geschlossen, allerdings auch, weil der Besitzer keinen Nachfolger fand.
Schon damals, gell?
Schon damals. Und damals hatte ich dann wirklich, ich muss halt gleich über mich selber lachen. Ich hatte die Idee, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das Haus kann man nicht schließen, weil wir machen doch gute Geburtshilfe. Wie ich angefangen habe, waren es knapp 400 Geburten und dann waren wir über 800 Geburten. Also das war ja für uns Hebammen so, dieses, hey, wir machen anscheinend gute Arbeit. Nicht die Geburtenzahl an sich ist gestiegen, sondern an dem Haus. Also war es ja wohl gut. Und ja, das war mein Arbeitsplatz und der sollte nicht mehr existieren. Und dann habe ich mit anderen Kolleginnen zusammen gesagt, lasst uns das doch aufrechterhalten. Es gab doch früher so Hebammengeburtskliniken, Entbindungshäuser hat man es geheißen. Wieso sollen wir nicht in Kempten wieder so ein Entbindungshaus, Entbindungsheim eröffnen? Und da waren nochmal 2 Kolleginnen und sagten, ja Inge, stimmt. Da war eine Kollegin, die vor allem berufspolitisch sehr aktiv war. Und die hat mich dann auch über die Berufspolitik, hat sie sich informiert und sind wir unterstützt worden. Da haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir da Sitzungen gehabt mit den niedergelassenen Gynäkologen, den Belegärzten, die gesagt haben, gute Idee, ja, super Idee, lasst uns weitermachen. Der Landrat, Ja, genial. Der hat schon gleich Pläne gehabt. Man könnte es ja dann zusammenlegen. Wenn das Essen an das eine Krankenhaus geliefert wird, dann könnte man euch ja mitliefern. Das kriegt man schon alles gebacken. Unser Altlandrat Kaiser war mehr wie begeistert. Und dann haben wir festgestellt, jetzt sollte man doch auch mal eine Rechnung aufstellen, nicht nur eine Vision.
Einen Wirtschaftsplan, wie man heute so schön sagt. Du kannst heute nichts mehr tun, gründen oder neu aufmachen ohne einen Businessplan, ja.
Ja, und dann wurde es natürlich ernst. Und dann haben wir erkannt, also wir können das nicht stemmen. Und was mich bis heute sehr enttäuscht hat und wo ich bis heute noch nachdenke, Mensch, warum haben die Ärzte uns das so im Stich gelassen? Die waren begeistert und haben gesagt, wenn ihr Hebammen das leitet, wir kommen. Mhm. Aber es war keiner dabei, der gesagt hat, wir machen das, wir verdienen mehr, wir haben einen stärkeren Finanzrücken. Oder auch das Land sagt, wir setzen uns ein, dass es eine weitere Geburtsklinik braucht. Na, wir Hebammen hätten das aus einem Privatsäckel machen sollen. Und da waren wir einfach überfordert. Ja. Und ich selber war da auch die, ich sehe uns heute noch in unserer Küche sitzen. Wir haben das im Privatbereich diskutiert. Ich sehe uns da noch sitzen. Und dann haben wir die Erkenntnis gehabt, es geht nicht. Das Risiko ist einfach zu hoch, das Finanzrisiko. Wir hatten keine Sorge ums geburtshilfliche Problem.
Nee,
nein, das Finanzrisiko.
Ja können, ja.
Mhm. Und dann ist diese Idee gestorben.
Schade.
Und dann war klar, ja, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich war halt mit der Geburtshilfe an dem Klinikum nicht ganz so einverstanden. Und das war für mich dann auch irgendwie nicht gar nicht in Betracht gekommen, dass ich sage, ich arbeite jetzt an dem Haus, wo ich eigentlich in der Öffentlichkeit in jetzt Redi-Sendungen gesagt habe, das muss anders sein, das muss anders laufen. Frauen brauchen eine andere Geburtshilfe. Ich war da schon sehr, sehr aufmüpfig. Und ich war auch an dem Haus in den letzten 2 Jahren die Hebamme, die bei den Frauen einen guten Ruf hatte und die Ärzteschaft nicht
bei
ganz
nicht
so glücklich. Da waren 2 von diesen Belegärzten haben gesagt, ja, Stadelmann, das ist schon ganz toll, super. Aber die anderen 3, es waren dann eine Zeit lang sogar ein 4., die wollten schon gar nicht mehr in den Kreißsaal kommen, wenn ich Dienst gehabt habe.
Ja, die haben sich halt in ihrer, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verallgemeinernd, aber die haben sich halt in ihrer Arztherrlichkeit vielleicht ein bisschen angegriffen gefühlt.
Ja, ich habe vor allem halt den Finanzsäckel geschmälert. Das habe ich anfangs auch nicht kapiert, weil ich einfach gesagt habe, nein, die Frau braucht keinen Dammschnitt. Mhm. Ich habe es am eigenen Körper erfahren, was es heißt, so verletzt zu werden. Ich bin heute rückblickend dankbar, sonst hätte ich ja die Erkenntnis gar nicht gehabt, gell? Das war schon gut. Aber es war so tief verletzend. Dann habe ich das Bewusstsein erst bekommen, da müssen wir was tun. Mhm. Hab dann mein 2. Kind ohne Verletzung geboren. Wow, das war dann die Erkenntnis, es geht anders. Und alle Frauen haben das Recht. Alle haben das Recht auf Unverletztheit. Und dann habe ich gesagt, nein, die Frau kriegt keinen Dammschnitt.
Mhm. Das war nicht so gelitten dann natürlich,
ja,
weil man
genau.
weil auf der Abrechnung auch vielleicht der Position
genau,
fehlt.
Genau, bis dann mir ganz ein Arzt ganz ehrlich gesagt hat, der gesagt, wissen Sie, ich verstehe Ihre Haltung. Mhm. Aber jetzt müssen Sie mal mit meiner Frau diskutieren, weil die macht mir die Hölle, heißt, dass unsere Abrechnungen sich so verändert haben. Mhm. Weil er hat diesen Eingriff nicht verrechnen können, die Folgeuntersuchungen, das habe ich aber gar nicht gewusst, das habe ich gar nicht checkt. Dann ist mir das Auge erst aufgegangen, es geht halt auch um Finanzen. Hätte man da offen diskutiert, wäre es vielleicht anders gewesen, ich weiß es nicht. Allemal, ja, ich bin heute froh, dass ich so war und es hat sich ja bewahrheitet, es geht anders.
Mhm.
Aber es war dann auch gleichzeitig dann für mich klar, ich gehe in die Hausgeburtshilfe.
Ja, also Sie haben gesagt, nicht in die Klinik, weil da passiert so viel, was ich nicht so mittragen
genau.
mag.
Ja, ja.
Formulieren wir es einfach
ja,
so.
Ja, genau.
Mhm. Und dann haben Sie gesagt, dann mache ich es alleine.
Ja. ja, und auch die Zeit war reif.
Ja.
Da waren plötzlich, haben da Frauen angeklopft, angerufen, ich krieg mein Kind daheim. Und das war dann zudem auch glatt noch eine alte Schulfreundin. Inge, kommst du? Mhm. Da habe ich gesagt, du kannst ja dein Kind daheim kriegen, das geht nicht. Da sagt sie, doch, das mache ich. Und du musst kommen. Und da habe ich gesagt, muss ich gar nicht. Doch, du musst. Ich bin Krankenschwester. Dann haben wir uns wieder getroffen, gell, nach den vielen Jahren. Dann erzählt sie mir, ich bin Krankenschwester. Wir haben gelernt, eine Hebamme muss zur Geburt kommen. Und dann habe ich mich erinnert, was ich gelernt habe. Und dann sage ich, ja, du hast recht. Mhm. Es gibt die sogenannte Hinzuziehungspflicht der Hebamme.
Also das heißt, ist es so, ist es auch heute noch so? Das heißt, wenn eine schwangere Frau sie jetzt heute Nachmittag anrufen würde, immer gesetzt den Fall, sie wären in greifbarer Nähe, natürlich sagt sie, ich brauche sie jetzt, dann können sie nicht sagen, ja, rufen Sie mal die Kollegin an. Sie müssten dann,
wir müssen sorgen, dass eine Hebamme kommt.
Sie müssen zumindest dafür sorgen, dass jemand kommt.
Folgen, aber das ganz Wichtige in dem Gesetz ist, die Ärzte haben die Hinzuziehungspflicht, eine Hebamme zur Geburt hinzuzuziehen. Das ist bis heute ganz wichtig für unsere Berufsgruppe.
Ja.
Es darf eine Geburt nicht nur mit Arzt stattfinden, sondern Hebammenzuziehungspflicht.
Wir unterhalten uns gerade darüber, wie die Hebamme Ingeborg Stadelmann also sozusagen am eigenen Leib durch einen Darmschnitt auch bemerkt hat, dass sie gesagt hat, Mensch, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass quasi jede Frau, die gebärt, einen Darmschnitt bekommt, einfach quasi schon automatisch. War das so der Auslöser für ihre Einstellung und ihre Entwicklung, ihre Forschung, was kann man tun, was gibt's, was hat uns vielleicht auch die Natur gegeben, um kann man das da festmachen? So.
Ja, das kann man, an dem können wir es wirklich festmachen. Diese Erkenntnis, es ist nicht korrekt, dass ein gesundes Gewebe einfach verletzt wird. Und zwar aus einer, damals war es für mich so eine Gewohnheit. Es war einfach ganz normal. Und dann habe ich angefangen, mich mit dieser Normalität, mit der Physiologie der Geburt zu beschäftigen. Und dann eben, wie gesagt, dieser Zeitgeist war da. Frauen haben sich zusammengetan. Frauen haben gesagt, hallo, über uns kann man nicht einfach bestimmen. Frau will eben auch zum Beispiel nicht mehr entbunden werden, sondern gebären dürfen. Mhm. Aber bis heute, ja, eigentlich sollte das Wort Entbindung nicht mehr benutzt werden. Aber es kommt halt vor, bis solche Einstellungen im Kopf der Menschen sich verändern, die eben sich Geburtshelferinnen nennen, sind sie jetzt Hebammen oder Ärztinnen. Das dauert, und das habe ich auch kapiert, das dauert über lange, lange Jahre. Bei mir war es damals ganz klar, es muss sich verändern, weil die Zeit sich geändert hat, weil Frauen gesagt haben, ich will meine selbstbestimmte Geburt. Und dieses selbstbestimmt Gebären, das hat sich in der Hausgeburtshilfe als allererstes dann eben erkenntlich oder erkennbar gemacht. Und wir waren auch einfach Hebammen, die gesagt haben, ja, wir ermöglichen das den Frauen, ja, wir gehen wieder in die Hausgeburtshilfe, obwohl es selbst von unserem Verband damals zunächst als kriminell galt. Aber wir hatten Gott sei Dank dann eine Präsidentin in Bayern, die selber aus der Hausgeburtshilfe kam, die uns verstanden hat, die uns verteidigt hat, die sich dafür eingesetzt hat. Ich war da an politischen Gesprächen mit dabei, Ärzteverbände, Hebammenverbände, wo ich Rechenschaft ablegen musste, wie das in der Hausgeburtshilfe abläuft. Ob ich das, also im Prinzip wurde ich geprüft, ob wir das auch richtig machen.
Aber man muss doch dazu sagen, zu eurem eigenen Schutz und zum Schutz also des Berufsstandes und zum Schutz der Frauen habt ihr ja immer ganz klar unterschieden, bei welcher Frau geht's gut, weil wir wirklich keine Komplikationen in keinster Weise irgendwo erwarten. Und wo sagen sie, nee, das ist, und sie haben immer gesagt, Risikoschwangerschaft können wir leider nicht machen,
ganz
oder?
Klar, ja.
Weil ja immer unterschieden. Also.
Wer will dem Risiko ins Auge gucken, wo es um Mutter und Kind geht?
Eben.
Ganz klar, wir haben Ausbildung genossen. Ich wusste als Hebamme, was geht, was nicht geht. Dennoch, wie gesagt, ich habe es wirklich als Prüfung erfahren. Und ich habe dann auch den Satz gehört, Sie wissen schon, Stadelmann, wenn wir erkennen, dass Sie da einen Fehler gemacht haben, dann werden wir hier uns für Mutter und Kind einsetzen.
Das heißt, Sie standen mit einem Bein im Gefängnis.
Ja. Das hat schon unsere Lehrhebamme immer gesagt. Die hat immer gesagt, ihr wisst schon, draußen steht ihr mit einem Fuß im Gefängnis.
Ja.
Ich konnte es in der Ausbildung nicht verstehen. Ich habe mich später viel an Sie erinnert. Ja, ich konnte es verstehen. Meine Antwort damals war dann an diesen Gynäkologen, ja, okay, ich verstehe Sie. Sie müssen Ihrer Berufspflicht nachgehen. Ihnen geht's wie mir um Mutter und Kind. Es geht uns beiden ums Gleiche, dass beide gesund durch die Geburt kommen. Und ich werde Ihnen sagen, auch wenn ich erkenne, dass hier ein Fehler gemacht wurde, werde ich auch bei Ihnen anrufen.
Also es funktioniert nicht nur in eine Richtung.
Es geht in beide Richtungen.
Es wurde ja dann in Kempten das Erdenlicht gegründet. Das war ein Geburtshaus, das war ja auch was Neues.
Das war dann schon wieder ein ganzes Stück weiter. Geburtshaus, da sind wir dann schon 1999. Dazwischen, zwischen 84 und 99 ist vieles geschehen. Ja. Das Erdenlicht als Hebammenpraxis gab es dann mit Namensnennung, müsste 85 oder 86 gewesen sein, weil ich war dann auch nicht mehr allein in dieser Geburtsvorbereitung, weil ich auch gemerkt habe, also, ja, das war schon zu meiner Klinikzeit. Ich habe kapiert, Frauen brauchen Wissen. Wenn Frauen aufgeklärt sind, dann können die auch sich für ihren Körper besser einsetzen, für ihr Kind sich einsetzen. Ich habe ja 76 Examen gemacht, 77 die erste Geburtsvorbereitungskurse angefangen. Und allein das war schon für viele, was machen sie denn da? 10 Stunden lang mit den Frauen reden. Und dann habe ich gesagt, horcht halt mal zu, setzt euch halt mal rein. Das waren Kolleginnen, wie die Ärzteschaft es nicht verstanden hat, was man 10 Stunden macht. Eine ältere Kollegin, die manchmal Vertretung gemacht hat, die hat gesagt, was machst du denn mit den Frauen? Die müssen doch bloß eins lernen. Aber das musst du ihnen auch sagen. Die sollen einfach Ja sagen zum Kind. Dann habe ich gesagt, ja genau, das versuche ich den Müttern zu vermitteln. Aber das braucht Zeit. Also das war schon was Neues. Und dann habe ich schon so viele Frauen in der Geburtsvorbereitung gehabt. Dann ging ich in die Freiberuflichkeit. Hausgeburtshilfe dazu, dann war klar, allein schaffe ich das nicht. Ich brauche auch mal eine Kollegin, die Vertretung macht, weil an Urlaub steht ja auch mal eine Hausgeburtshebamme zu. Oder wenn 2 Geburten anstehen. Und dann auch die vielen Frauen, die zur Geburtsvorbereitung kommen wollten. Dann waren wir zu zweit. Und dann war die Erkenntnis, jetzt braucht diese Stätte einen Namen. Aber ich muss nochmal sagen, das war dann nicht nur hier jetzt in Kempten, das war der Bundesthema, ja, die Zeit war reif. Ja. Es haben viele Hebammen sich da dann einfach sind bewusst geworden, wir müssen Frauen aufklären. Und dann war bei uns eben das, wir nennen diese Stätte Erdenlicht. Mhm. Ein Licht für die, die auf die Erde kommen wollen. Und ich bin so froh, dass dieses Erdenlicht heute noch gibt. Wir waren zu zweit also und haben da viel zu tun gehabt. Dann waren wir schon bald zu dritt. Die eine Kollegin ging zurück nach Berlin. Weil in Berlin hat sich parallel schon das erste Geburtshaus gegründet. Wir waren da also gut vernetzt. Und der Geburtshausgedanke hat mich dann auch immer wieder verfolgt. Aber es hat gedauert. Und dann war dieser Tag, wo ich dann, ja, das war dann eigentlich schon so mitten in diesem Zusammenarbeitsthema mit dem Apotheker Dietmar Wolz. Der ist damals werdender Vater gewesen. Und ich habe halt in den Geburtsvorbereitungskursen so erzählt, dass ich halt ein Geburtshaus toll fände und die Frauen halt integriert habe und sage, wo wollt ihr gebären? Wie wollt ihr gebären? Wenn ihr eure selbstbestimmte Geburt möchtet, dann bitte bringt euch jetzt auch ein. Helft uns, unterstützt uns,
also
Hebammen.
Wie soll ein Raum aussehen? Welche Farben sollen da sein? Ja. Was für.
Ja, aber auch mental. Ja. Mental uns Hebammen unterstützen. Wir wollen das. Wir brauchen euch. Okay? Und so kam dann immer stärker der Wunsch eben nach einer wirklich hebammengeleiteten Geburtshilfe, die damals nur im Geburtshaus möglich war. Und ich schon so im Hinterkopf immer am Suchen war. Kolleginnen haben gesagt, Inge, meinst du wirklich? Ich habe gesagt, ja, das müssen wir irgendwie kriegen, das müssen wir stemmen. Aber es war so eine Zeit, da ist alles auf alles passiert. Ne? Denn parallel war ja auch die Zeit, wo ich gesagt habe, ich muss das, was ich jetzt so sehe täglich, erfahre täglich, ich habe plötzlich angefangen mit den Aromatherapie, mit den Teemischungen. Ich habe gemerkt, ich muss es niederschreiben, weil, nein, nicht ich habe es gemerkt. Die Frauen haben gesagt, Inge, wo können wir das nachlesen, was du erzählst? Du erzählst uns so viel in dieser Geburtsvorbereitung, wo steht es? Und dann hat es so an meiner Ehre gekitzelt, weil ich immer gesagt habe, ja, dem Kräuterbuch steht was.
Und da steht was und da könnt ihr auch mal gucken. Aber,
ja, aber es war ja kein Buch einer Hebamme. Es waren alles andere Berufsgruppen. Und da habe ich gesagt, das kann es jetzt nicht sein, dass andere über Geburtshilfe schreiben, was ich täglich erlebe. Und dann war klar, das muss ich niederschreiben. Und da bin ich auch wirklich motiviert worden von einer Elterngruppe, in der unter anderem dieses Apothekerpaar, also er, der Apotheker, und seine Frau dabei waren, die gesagt haben, ja, mach, das ist wirklich notwendig. Und parallel liefen aber diese Gedanken, es braucht noch eine andere Form der Geburtshilfe wie nur Hausgeburt oder Klinik. Es braucht was dazwischen. Es waren super aktive Jahre. Jetzt frage ich mich manchmal, wie ich das gemacht habe.
Ja. Ja. Aber darf ich auf das Buch zu sprechen kommen? Das heißt, die Hebammen-Sprechstunde ist ein Klassiker. Es steht ganz sicher in unglaublich vielen Haushalten und vor allen Dingen, wenn man selber sagt, so, das Thema ist für mich beendet, dann gibt man es ja auch weiter. Also ich möchte gar nicht wissen, nicht jedes gekaufte Buch hat ja wahrscheinlich 3 oder 4 Leserinnen vielleicht.
Wenn es also, reicht.
Wenn es reicht. Gell? Ja, genau. Und 30 Jahre wird es.
Ja.
Heuer,
ja,
Jubiläum.
Ja. Heuer im Sommer, am 13. Juli haben wir das Jubiläum. Und das war vor 30 Jahren im Sommer. Und ich weiß noch so gut, wie der erste Lastwagen in unseren Hof reinfährt. Und mein Mann sagt, mein Gott, so viele Bücher, 3000 Stück.
Wer soll die kaufen?
Genau. Und sein Gedanke, wenn wir sie nicht verkaufen, was machen wir denn dann damit? Und dann sagt er mal, also okay, wenn wir die frei nicht verkaufen, dann werden wir sie verbrennen müssen. Aha. Dann habe ich gesagt, also, ich glaube, das kann jetzt nicht wahr sein, solche Gedanken zu haben, gell? Wo ich so viel Zeit investiert habe, 2 Jahre meines Lebens in das Schreiben investiert habe, zahllose Nächte, die letzten 4 Wochen, habe ich dann eine Kollegin gehabt, die mich vertreten hat, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal das alles fertig machen. Mhm. Ich habe so ein Fieber in mir. Ich habe bis in der Früh um 4 Uhr bin ich am Computer schon gesessen, meine ersten Computererfahrungen. Schlimmste dabei war eine Nacht, 8 Stunden, wirklich 8 Stunden am nächsten Morgen, nach 2-3 Stunden Schlaf, waren die Daten nicht mehr da.
Oh, der Albtraum.
Heute immer noch, gell, der Albtraum?
Der Albtraum heute noch, ja.
Und die haben wir aber nicht mehr gefunden. Das war damals nicht so, dass man dann ITler fragen konnte.
Zwischenspeicherung oder
ja,
gar nichts. Aus dem System, ja.
Oh ja, also wie gesagt, Lernen auf jeder Ebene war das für mich.
Aber ihr Mann hatte seine Sorgen unbegründet. Also die 3000 Bücher waren wahrscheinlich ziemlich schnell weg.
Ganz genau. Wir mussten dann im Herbst schon nachdrucken. Also das war wirklich, ja.
Die wievielte Auflage? Wissen Sie das gerade so?
Nein, ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, was ich jetzt halt weiß. Wir haben so Rechnungen einmal aufgestellt, sind 600.000, sind 700.000 verkaufte Bücher. Ich habe es ja in der Zwischenzeit sehr überarbeitet. Ich habe es 2018 grundsätzlich überarbeitet. Jetzt 2021, 2023 wieder überarbeitet. Jetzt gerade, wäre eine Geschichte nachher, warum ich gerade jetzt das nochmal ergänzt habe für die kommende Auflage.
Das hören wir dann nach den Nachrichten.
Gerne, danke.
Schönes Stichwort. Wir haben uns vor den Nachrichten über das Buch Die Hebammen-Sprechstunde unterhalten. 700.000 Unkrat, also angefangen mal mit 3000 Stück. Ihr Mann hat damals gesagt, mein Gott, was machen wir denn, wenn wir die Bücher nicht losbringen? Ja, es wurde ein Bestseller, ein Dauerbrenner hat sich bis heute gehalten. Sie haben es natürlich mehrfach überarbeitet.
Genau. Ja, das war sehr notwendig, denn ich meine, im Prinzip Geburt hat sich nicht verändert. Die Anatomie ist gleich geblieben und dieser Geburtsverlauf im Prinzip identisch, aber es hat sich so viel in der Geburtshilfe verändert. Es kamen so viele Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen dazu. Bei mir kamen viele Erkenntnisse aus der Naturheilkunde dazu. Dann war es 2018 höchste Zeit, es zu überarbeiten. Mittlerweile ist es doppelt so dick wie 1994. Also einfach enorm. Wo ich mich heute auch frage, ja, warum muss man so viel Wissen vermitteln, wo wir doch eigentlich nur sagen möchten, Frau, vertrau dir. Aber genau das habe ich dann erkannt. Ich kann heute nicht einfach sagen, Frau, vertraue. Die Frau von heute will Wissen haben. Sie will wissen, muss die Untersuchung sein? Wie sieht das Ergebnis aus? Wie entscheide ich mich hier oder dort? Und so habe ich dann einfach ganz viel über das Thema Schwangerenvorsorgeuntersuchungen mit aufgenommen, habe kritische Bemerkungen schon in der ersten Aufgabe, aber in der Neuauflage dann erst recht wieder kritische Bemerkungen zum Thema Ultraschall-CTG-Kontrolle.
Warum?
Gemacht, weil das für mich damals, und es waren auch damals schon in den kritischen Ärztekreisen immer wieder die Diskussion, ist das richtig? Macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Tun wir es für die Dokumentation, um unangreifbar zu werden, um Beweise zu haben? Bringt es etwas für Mutter und Kind? Und ich kann nur sagen, ich war letzte Woche auf einem großen geburtshilflichen Kongress, an dem auch immer Ärzte sprechen, der nennt sich Geburtshilfe im Dialog. Klare, jetzt mittlerweile klare Studienergebnisse. Es dient nicht dem sogenannten Fetal Outcome. Es gibt kein besseres geburtshilfliches Ende, wenn viele oder wenige Ultraschalls und CTG-Kontrollen, das ist identisch. Das heißt, es ist eindeutig geklärt, es braucht nicht diese viele Technik. Dennoch, und das war erschreckend auch an diesem Kongress, die ersten Erkenntnisse waren da schon 2014 da und jetzt neue Studienergebnisse 2022. Es hat sich trotzdem nichts verändert an dem Verhalten. Es wird noch immer viel geschallt. Aber es wird noch immer viel CTG geschrieben.
Dass die werdenden Eltern das gerne auch wollen, weil sie sagen, erstens, wunderschön, ich sehe was, toll, ja, genau. Ich habe Bild, also ich ja, sehe was. Ja. Und auch viele Frauen, vielleicht gibt es Sicherheit.
Das ist jetzt die Diskussion, ja. Wo man sagt, naja, das ist jetzt auch das Echo. Wir haben es über Jahrzehnte propagiert und als unbedingt erforderlich gesehen. Und jetzt ist dieses Echo da, ich will es haben. Und jetzt gilt es hier, einen Weg zu finden, dass es für alle gut wird. Das heißt aber, mit den Eltern wieder ins Gespräch zu gehen und zu sagen, sie können sich schon selber vertrauen. Wir können in dieser Momentaufnahme nur den Moment sehen. Aber wir können mit keiner Technik, mit keiner Methode an dem Kind was verändern. Mhm. Es hat keinen Einfluss. Und jetzt ist einfach wirklich das Thema, ist es ein Konsumverhalten? Mittlerweile ist es auch klar geschrieben, wenn kein Risiko vorliegt, sollen nur 3 Ultraschalls gemacht werden. Babywatching nennt man es, ist Babywatching, verboten. Ja. Mhm. Dennoch es hat mich erschreckt, diese Zahlen. Es ist eine große, große Umfrage gemacht worden. Bis zu 30 Ultraschall.
Das ist viel.
Gell? Also, da, lieber Gott, mir bleibt das Wort im Munde stecken. Ja. Warum? Weshalb? Um was geht es hier? Was ist das? Und für mich ist es schon das Ergebnis, wir müssen weitermachen. Ich benutze das Wort muss nicht gerne, aber da ist es wirklich notwendig zu sagen, es braucht Aufklärung. Frau, du bist fähig, ein Kind zu empfangen, ein Kind auszutragen und zu gebären. Und wie du es empfangen hast, wie es heranwächst, so ist es. Es gibt keine Möglichkeit, kürzer, länger, dicker, dünner. Es ist dann so. So hat für mich heute noch dieser Satz in meinem Buch Wahrheit, nimm es an in seinem So-Sein. Das ist nicht immer leicht.
Ganz
aber
bestimmt
es
nicht,
ist die Wahrheit.
Es ist ja auch, glaube ich, ich möchte es nicht sagen, ein Trend geworden, um Gottes Willen. Aber es gibt natürlich schon auch viele Frauen, die sagen, muss ich mir das antun? Eine Geburt ist unter Umständen gewaltvoll, ist auf jeden Fall schmerzhaft. Eigentlich könnte man doch, man könnte es doch holen. Also diese geplante Sektion, geplanter Kaiserschnitt. Und da hat mir mal eine ganz alte Hebamme, die glaube ich vom Josephinum war, sie kam bestimmt einen Namen sogar dafür, die hat dann noch bis ins hohe Alter hinein, hat die Schwangerschaftsgymnastik mit den Damen gemacht. Also eine wirklich von den alten Schwestern, die war in ihren 90ern war die glaube ich schon. Und die hat mal gesagt, in einem Interview auch, bei einer Kollegin, deswegen kann ich mich noch gut daran erinnern, hat sie gesagt, also sie glaubt halt, dass das einen Unterschied macht, ob eine Frau dieses Kind gebärt, also wir gehen immer von einer normalen Geburt aus, dass da kein Risiko da ist, einfach eine normale Geburt, wie sie, weil sie sagt, das ist natürlich schon eine Aktion und du musst da, das musst du durchstehen, sagt sie, aber diese Frau wird doch vielleicht das, was kommt mit dem Kind, auch anders durchstehen, war ihre Haltung. Es war natürlich eine rigide Haltung vielleicht aus der Sicht einer Gebärenden.
Rigide aber Haltung, aber vielleicht
fand
auch
ich interessant.
Eine wahre Haltung, weil wir leben auch mit unseren Erfahrungen, Erlebnissen aus der Erinnerung. Und das sage ich heute noch zu Müttern. Wisst ihr, ihr werdet manchmal am Bett des Kindes sitzen und sagen, oh Mensch, wir zwei haben schon andere Sachen erlebt miteinander. Ich habe schon mal gebangt um dich. Und schau, wir haben es geschafft und du schaffst. Und wir beide schaffen auch jetzt dieses Thema, irgendeine Krankheit vielleicht. Ne? Wenn Kinder krank sind, kommen Mütter auch in Not. Und dann haben wir aber eine Prägung. Und wir wissen ja mittlerweile auch nicht nur, dass Geburt prägt, wir wissen die über die pränatale Prägung und dann kann ich das abrufen. Ich habe schon was geleistet. Ich kann es leisten. Es ist anstrengend, es geht. Und es wird jetzt auch viel diskutiert, wieder in verschiedensten Plattformen, verschiedensten Bewegungen. Wie sprechen wir denn über Geburt? Ich finde das Wort aber Gebären ganz gut. Gebären, da ist eine Aktion dabei, da ist eine körperliche Tätigkeit dabei.
Das ist was Aktives.
Im Allgäu sagt man, also, führ dich nicht so auf. Man könnte auch sagen, gebärde dich nicht so. Das ist ja alte Sprache, ne? Aber die Gebärden, ne? Die Gebärdensprache zeigt, ich kann mit meinem Körper zeigen, was ich nicht sagen kann. Und das ist Geburt. Das lässt sich nicht in Worte fassen. Das ist ein Erlebnis. Das ist ein intensives Erlebnis. Das ist ein ganz stark körperliches Erlebnis. Aber auch ein Erlebnis, wenn Körper und Geist sich einig sind, dann ist es so oder so ein prägendes Erlebnis, aber sind Körper und Geist sich einig, dann wird es noch leistbarer. Ich kann es. Ich schaffe es.
Da bringen Sie so eine ganz leichte spirituelle Ebene jetzt mit rein, richtig?
Ganz genau. Das ist für mich diese geistige Haltung, die dann auch später Eltern, wir alle miteinander, wenn wir zueinander sagen, ah ja, das schaffen wir schon. Okay? Und wenn Eltern zu einem Kind sagen, ich weiß, du kannst es. Das ist auch diese geistige Haltung. Und da müssen wir wieder hin, zu dieser geistigen Haltung, was man vielleicht auch nennt Vertrauen, aber das ist zu wenig, das Vertrauen. Sondern wirklich Überzeugung. Eine Frau ist fähig zu gebären.
Und das ist, glaube ich, die Arbeit, tatsächlich Arbeit einer guten Hebamme, dass sie der Frau, die zu ihr kommt, sagt, ich erwarte jetzt ein Kind, ich bin jetzt im so und so vielten Monat, ab wann sehen wir zwei uns regelmäßig, ab wann sagst du mir, auf was ich achten muss und. Das ist dann ihre gute Arbeit, zu sagen, du kannst das.
Ganz
und
genau.
Dieses Vertrauen pflanze ich jetzt
und
in dich.
Und das ist so, was mich so treibt, dieses Vertrauen, dass das auch in der medizinischen, geburtshilflichen Welt den Frauen wiedergegeben wird. Und ich bin auch ein Stück entspannt. Es gibt natürlich auch Ärztinnen, die so als Mitstreiterinnen, könnte man es bezeichnen, die eben auch ganz viel Wert darauf legen, dass wir eine andere Geburtskultur wieder haben, wieder entwickeln. Nur eben wir ohne die Eltern, und jetzt müssen wir dann irgendwann mal über die Männer diskutieren, wenn die Frau in sich das Vertrauen nicht hat, die Überzeugung nicht hat, wie sollen es andere haben? Also wir müssen alle mit ins Boot nehmen und da wieder eine neue, man spricht wirklich von der neuen Geburtskultur. Und das war eben so zur Überarbeitung des Buches, es war klar, ich kann nicht schreiben, haben Sie Vertrauen, ich muss es erklären. Und da gibt es auch noch eine ganz wichtige Erklärung dazu.
Bitte schön, ich höre.
Schön, ja, wenn ich die Zeit da weiter nutzen kann. Die Erklärung ist nämlich unser neurologisches System. Die Erklärung ist unser hormonelles System. Wir sind wirklich anatomisch so geformt, dass es leistbar ist. Und das große Thema, hier werden Hormone frei, Botenstoffe freigesetzt, die dann die Frau in einen Zustand bringen, wo so mancher Außenstehende, und jetzt sage ich bewusst mancher Außenstehende, denkt, oh, wo bin ich denn eigentlich? Wo vielleicht tatsächlich Männer ein Problem haben, wo Frauen sich selber nicht erleben, weil sie selber auch in einem Zustand sind. Und das mag die Medizin gar nicht so gern hören, aber es hat was mit orgastischem Zustand zu tun. Und welche Frau beobachtet sich da schon selber? Sie ist in dem Zustand. Und das ist dieses Gebären, dieses, ja, man sagt außer sich sein, aber das ist dieses Zulassen, dieses sich öffnen, dem körperlichen Prozess geschehen
lassen. Im wahrsten Sinn des Wortes sich öffnen.
Ganz genau. Ja.
Und das ist Oxytocin, nehme ich an, oder?
Oxytocin-Kombination, ja, mit Endorphinen, mit Enzephalinen, die Schmerz leistbar machen.
Die machen vieles leichter, ja.
Eine junge Erkenntnis. Weiß man. Ja, aber es, auch eine junge Erkenntnis, ja, ist noch immer nicht richtig erforscht, angekommen ist. In der es ist schon erforscht, ganz gut, aber in der Geburtshilfe oder in diesem intimen Bereich einfach schon bekannt wissen, aber da sind wir dann alle nur ein bisschen geschamig. Da ist einfach noch nicht angekommen, das ist physiologisch. Und jetzt gibt es auch, großartig finde ich schon, diese Bewegungen, es gibt jetzt Frauen, die von der Lustgeburt sprechen. Aber weil sie eigentlich nicht so richtig verstanden werden, geht das jetzt schon wieder in eine Extreme, dass die sagen, dann bleibe ich nicht nur daheim, dann bleibe ich ganz allein.
Also ich habe wirklich eine Schulfreundin, also wir kennen uns seit der 5. Klasse, und die hat 5 Kinder. Und die hat mir jedes einzelne Mal, und ich glaub's ihr, Punkt, die hat mir immer versichert, es gab und gibt, jetzt ist sie ja auch in unserem Alter, also sie wird keine Kinder mehr, jetzt nimmt sie ihre Enkelchen entgegen, aber die hat wirklich gesagt, für sie ist eine Geburt nur schön. Sie hat gesagt, es ist für mich das schönste Erlebnis, das ich habe. Jede einzelne. Und wirklich Freude strahlen, sagt sie, klar tut es weh und es war schmerzhaft, aber es war jedes einzelne Mal ein fantastisches und schönes Erlebnis. Ja, genau. 5 Kinder.
Ja.
Und da haben wir gedacht, schau her.
Ja, genau. Und von diesen Müttern können wir lernen. Diesen Müttern müssen wir zuhören. Nur das ist auch so spannend, gerade die Frauen, die, ich sage jetzt sogar viele Kinder haben, die sagen, mir fehlt die Zeit, dass ich das erzählen kann. Oder es wird ihnen nicht zugehört, weil es nicht die Frauen sind, die so über den hochintelligenten Ebenen mit den Frauen diskutieren, hört mir mal zu, sondern die sagen es halt einfach so. Das sind sehr großartige Frauen. Und es ist, wie ich gesagt habe, vor allem diese Aussage, na, sie benutzt das Wort schön. Und da gibt es ganz viele, die sagen, na, also schön kann man das nicht bezeichnen. Es ist...
Aber es liegt doch immer im Auge des Betrachters.
Genau, also, ganz genau. Ja. Aber es ist in der Geburtshilfe, in der Medizin, wir sprechen ja von der Geburtsmedizin, wo nach wie vor 96% klinisch gebären, ist es fast nicht erlaubt. Bis auf Gottlob, ich bin dankbar, wir sind in einer Aufbruchsstimmung. Es wird wieder diskutiert, es darf wieder ausgesprochen werden.
Dann müssen wir jetzt mal über ein Thema reden, für das Sie natürlich auch sehr bekannt sind, nicht nur in Bayern, nicht nur in Deutschland, ich glaube weltweit wird es mittlerweile verschickt, das sind einfach Ihre Aromageschichten, Ihre Anwendung, Ihre Massageöle, Dammöl, was es alles gibt. Wie kam das zustande? Hatten Sie das Wissen, war schon was da oder haben Sie sich das eben auch erarbeitet?
Es war, ich würde sagen erarbeitet, aber auch, es war wieder der Zeitgeist, es war Aufbruchsstimmung in der Geburtshilfe, aber ich meine auch Aufbruchsstimmung in der ganzen Denkweise der Naturheilkunde. Es begann da auch schon das Thema Bio, wo kommen Rohstoffe her? Es gab das Buch Bittere Pillen. Es kam die Erkenntnis, Mensch, Medikamente, hallo, mal gut aufpassen. Und ich hatte, da vergesse ich den Moment nie, war eine Frau in der Geburtsvorbereitung. Andere Frauen haben gefragt, was kann ich da machen? Ich habe Krampfadern. Und die andere hat gesagt, ja, sie weiß gar nicht, sie kriegt so komische Streifen am Bauch. Und dann habe ich da so meine Register des Erklärens gezogen. Und dann war eine Frau drin gesessen, habe ich mir gedacht, Frau, wieso bist du eigentlich da? Du hörst mir ja gar nicht zu. Das sehe ich ja, ne? Das nehme ich ja wahr, ob Menschen in der Gruppe da sind oder nicht da sind. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, am Ende des Kurses habe ich gesagt, Darf ich dich fragen, was denkst du da, wenn ich sowas erzähle? Was machst du anders oder warum kommt es nicht an? Dann sagt sie, Mai, weißt du, Inge, ich habe meine Sachen. Ich nehme da Öle. Und ich sage, aha, was, wie, wo? Immer wenn ich was gehört habe, Natursubstanz, war ich offen den Ohres. Und dann, ja, ich bin schon zuvor gefragt worden, hier, Inge, kennst du auch, da gibt's so Öle, da gibt's so eine Firma im Allgäu, wie findest du das, was die machen? Und dann war ich so ganz nahe dran und dann begann der Austausch. Dann, aber es war für mich Feuer und Flamme gefangen. Mensch, wow, ja, ätherische Öle, ja, die gibt's ja auch, nicht nur einen Tee. Und vor allem deswegen, weil da war dieses Thema in der fettes Öl mischen und einreiben, anfassen. Das war für mich auch in dieser Zeit diese Erkenntnis, ja, Frauen wollen gehalten werden, ne? Hebamme, heben und ammen, halten und nähren, Worte nähren, Halt geben, körperlich. Und Haut an Haut ist halt eine Reiberei und mit dem Öl, dann wird es geschmeidig. Und wenn, dann war das sofort für mich klar, wenn es dann gut riecht, ja, dann kann die Frau das akzeptieren. Wenn es gut riecht, halte ich die vielen Stunden Arbeit auch durch. Und dann auch, ich habe ja vorher erzählt, es war eine extreme Zeit. Meine Tage hatten gefühlt eher 28 Stunden wie nur 24, arbeitsmäßig immer 16. Und dann war ich schon an einem Punkt, aber wie halte ich durch? Und dann kamen da diese ätherischen Öle und dann kam da die Duftlampe. Und dann haben wir kapiert, ja, am Geburtsvorbereitungskurs, wenn es gut riecht, sind die Frauen viel offener. Erzählen sie, brauche ich lang nicht so viel Kraft für die Überzeugungsarbeit.
Was sind das für Inhaltsstoffe, die sie dann da entdeckt haben?
Und da war vordergründig war da natürlich das ätherische Öl der Rose.
Ja.
Hat sofort mein Herz gewonnen. Und wie so oft, na, das Kostbarste, was es gibt, ist das Rosenöl. Dann habe ich gesagt, passt, weil das Kostbarste für den Menschen ist das Kind. Ohne Kinder kann die Welt nicht existieren. Also kommt das Kostbarste da dazu. Und ganz viel Austausch hat er im Prinzip schnell angefangen. Und auch eben diese Zeit, wo ich dann, Gottlob, den Apotheker kennenlernen durfte, der mir dann einfach auch mal nach dem Geburtsvorbereitungskurs gesagt hat, ah, du hast da interessante Ansätze. Ich muss nur sagen, das eine, das musst du anders erklären. Und ich finde das auch toll, das riecht ganz gut bei dir in der Praxis. Ich habe gesagt, ja, dann würde ich gern mit dir einmal drüber reden. Und so sind wir halt ins Gespräch, in den Austausch, in den beruflichen Austausch gekommen. Und dann war eben diese Zeit, ich will, dass Frauen unverletzt sind. Und dann hat der alte Hebamme zu mir gesagt, Mai, weil ich gesagt habe, wie habt ihr denn das gemacht, Anna Domini? Na, die war im Kreuztal beheimatet, war klar, im Winter viel Schnee, da kann man Frau nicht so schnell in die Klinik bringen. Dann sagt sie, Mai, da musst du halt gut ölen, wo gut geölt ist, da läuft es wie geschmiert. Und ich gesagt, aha, haben wir nicht gelernt. Und dann so ratatat, Austausch mit alten Kolleginnen, zu den Frauen gesagt, ah, wisst ihr, da tut er halt einfach ein bisschen Weizerkeimöl verwenden. Dann haben die Frauen gesagt, das stinkt aber. Dann kam, das war alles parallel, ja, es gibt ja ätherische Öle. Dann tun wir da was rein, dass es gut riecht. Und dann haben die Frauen gesagt, ja, das riecht gut, das machen wir, das nehme ich. Und dann habe ich natürlich mit den Frauen im Kurs das gemischt. Dann gesagt, nehmt ihr die Flasche mit heim. Und dann war bei mir daheim schon immer Johanniskrautöl. Also ohne Johanniskrautöl kommt man nicht durchs Leben. Also war schon klar, Weizerkeimöl und Johanniskrautöl. Und das wunderbare Rosenöl. Ah, und dann gab es da so eine Information, Muscatella-Salbei, kannte ich nicht, gell? War was ganz Fremdes. Aber warum nicht was Fremdes? Wir waren ja auch alle plötzlich Global Player, ne? Wir wollten ja auch was aus anderen Ländern haben. Muscatella-Salbei, spannender Duft. Wow, wo man so denkt, aha, das setzt ein bisschen der Geist aus. Da kann man nur noch ausatmen und sagen, wow, ey, stinkt's oder ist gut?
Der eine so, der andere so.
Ja, und auch die eigene Wahrnehmung. Ja. Aber mit der Rose zusammen riecht's gut. Und dann haben eben die Frauen gesagt, ja, das nehmen wir. Und dann aber war ganz schnell die Erkenntnis, ja, wie machen wir denn das? Und dann haben wir natürlich die Allgäuer Väter vorgerechnet. Also, du weißt schon, gell, Inge? Rosenöl, Muscatella-Salbeiöl, Weizerkeimöl, Johanniskrautöl. Das kostet eine ganze Menge Geld. Und hat ein wertender Vater gesagt, Inge, das Kind ist von der Leu reingekommen, das kommt auch von der Leu raus. Okay. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich glaube, wir zwei müssen uns mal unterhalten. Mit dem Rein und Raus.
Hast du ihn bekehren können.
Ja, ganz klar dann. Und dann war für mich klar, das, ja, das stimmt. Wenn die einzelnen Zutaten kaufen, das ist zu teuer. Aber da war ja der Apotheker.
Aber in der Summe, in der Masse, wenn man groß einkaufen kann,
ja,
groß mischen kann, dann wird es günstiger.
Und ja? ich war damals auch viel unterwegs auf Fortbildungen. Und ich war ja schon sehr, sehr angekreidet und wurde sehr beobachtet von der Ärzteschaft, weil ich habe ja dort Tee empfohlen anstatt Arzneimittel. Ich habe den Frauen homöopathische Arznei gegeben und habe angesetzte Arzneien abgesetzt. Dann kam immer wieder Telefonat, liebe Frau Stadelmann, kommen Sie mal wieder vorbei. Das war dann der Amtsarzt. Und dann ging man natürlich schon so da Hintern auf Grundeis. Vor allem auch, ich wollte ja meine Familie ernähren, musste sie ernähren. Mein Mann hat gesagt, wenn du so aktive Hebamme bist, dann bleibe ich bei den Kindern daheim. Ich habe dann mein drittes Kind geboren, für ihn war klar, jetzt kann Mann Erziehungsurlaub nehmen, das macht er. Und für mich war klar, ich muss meine Familie ernähren. Ich muss schon korrekt arbeiten. Ich darf keine Fehler machen. Und ich will auch nicht eine Hexe werden, die verbrannt wird. Also habe ich auch mit dem Justiziar mich unterhalten. Wie ist denn das, wenn ich jetzt dann anders Öl mische? Dann hat er gesagt, Stadelmann, lassen Sie die Finger von dem weg. Lassen Sie es. Sie können keine Produkte herstellen. Sie haben doch erzählt, Sie kennen dann Apotheker. Lassen Sie das doch den machen. Dann hat er gesagt, ja, die Idee. Und er war ja eh gerade so greifbar. Und es war auch, wir waren in allem zusammen einfach im Gespräch. Das hat sich dann, und er hat gesagt, klar macht er das.
Mhm. Da hat man wahrscheinlich wie beim Buch, lassen Sie mir raten, 3000 Buch, hat gesagt, bringen wir das los. Hat man 3 Fläschle gemacht oder 10, hat gedacht, bringen wir das los.
Ja, das war nochmal anders. Das war ganz anders. Wir waren beide immer wieder in der Fortbildung, Weiterbildung zur Homöopathie, weil er da auch begeistert war und gesagt hat, ah ja, da wird er mitgehen, weil es ist ja auch für einen Apotheker nicht falsch, ein wenig zu wissen, wenn Schwangere kommen, und überhaupt war er super interessiert. Und da waren wir dann dort und dann kam der Referent einmal zu spät. Und dann sagt die Organisatorin, Inge, ich habe da vorhin in der Pause zugehört, du hast da so ein Öl. Und dann habe ich gesagt, ja, für meine Frauen in der Hausgeburtshilfe nehme ich Öl, weil weißt ja, das war dann ja unsere Vorsitzende, Bundesverband, hat gesagt, wir dürfen ja nicht einmal nähen. Also das muss unverletzt bleiben alles. Und dann habe ich das Öl entwickelt. Dann sagt sie, spannend, du, das erzählst jetzt allen Teilnehmerinnen. Das waren an die 200 Hebammen immer bei der Fortbildung. Und dann bin ich da gestanden, dann sagt die zu mir, der Referent kommt zu spät. Dann sagt sie, erzähltest du jetzt bitte allen, was du da machst, das ist ja interessant. Und dann stand ich so da, meinen ersten Vortrag halte, unvorbereitet. Naja, denke ich mal, wenn es jetzt 10 schwangere Frauen wären, jetzt sind es halt etwas über 100 oder 200 Hebammen, erzählst du das Gleiche. Und dann haben die alle gesagt, ja, wo gibt's das Öl? Dann habe ich gesagt, da sitzt der Apotheker, der kennt ihn da. Der ist ja immer da in der Fortbildung. Hat uns auch unterrichtet, was man so wissen muss, pharmazeutisch zur Homöopathie. Und dann war der natürlich so viel Kaufmann und hat gesagt, ja, wenn ihr das auch möchtet, ich fahre heim und misch. Schon heimgefahren, hat da Massageöl gemischt und hat es den Hebammen verkauft. Es war nicht dieses Thema, das wird sich schon verkaufen, sondern es wurde gefordert. Es wurde gefordert. Und die Kolleginnen haben gesagt, wenn wir uns in 4 Monaten wieder treffen, können wir dann wieder Nachschub haben. Die haben angerufen, wir brauchen Nachschub. Und so hat sich diese Produktion entwickelt, die erst für meine, in Anführungsstrich, meine Allgäuer Frau war. Und dann, ja klar, für alle, warum denn nicht?
Das hat damals angefangen, also ich erinnere mich noch an das Dammmassageöl, dann gegen Schwangerschaftsstreifen, dann gab es einen Raumduft.
Der kam später, Babyöle.
Babyöle kamen.
Das Sitzbad.
Das Sitzbad war toll. Also das hat mir ganz arg geholfen.
Ja, ich habe ja auch Frauen betreut, die klinisch geboren haben. Und es gibt einfach Verletzungen in der Geburtshilfe, da brauchen wir jetzt nicht schönreden. Und da ist dieses Sitzbad war für mich so, das war gleich parallel mit dem Massageöl. Wenn Frau verletzt und wenn sie sich gut tun muss, dass es heilt, soll's auch gut riechen. Weil das war dann mit dieser ätherischen Ölwelt, wow, es riecht gut. Es muss jetzt nicht mehr Frau, die intim verletzt worden ist, auch noch so einen stinkenden medizinischen Zeug benutzen. Mhm. Und ich war ja eh auf dem Naturheilkunde-Trip. Gell? Und das war einfach super. Und das war natürlich der Apotheker, der gesagt hat, okay, du brauchst was für Wundbad, für Sitzbad. Und dann war er der, der gesagt hat, das müssen wir in Salz mischen. Also mein Wunsch, sein Wissen, das hat das
gut,
Ganze
perfekt funktioniert.
Super kombiniert.
Wie viel gibt's, wie viele Produkte jetzt mittlerweile? Kam ja dann der Tee dazu, wir kürzen es jetzt mal ab.
Das aber, weiß oh ich Gott. Nicht. Ich glaube, über die 300 oder
wow,
so.
Ja.
Mhm. Einfach Auftrag. Es war Auftrag da. Ja. Wir brauchen noch was für die Brustwarzenpflege. Ja. Mensch, die Frauen haben Rückenschmerzen. Ja, das Thema Schwangerschaftsstreifen. Mhm. Ich gesagt, ja, wir können ja Öl mal kreieren, aber wir können kein Versprechen geben. Gell?
Aber das Interessante ist natürlich auch, dass man da quasi auch in jede Apotheke gehen kann und sagt, ich brauch da was, ich brauche da das Stadelmann-Zeug,
genau.
Dann weiß jeder, wovon
genau.
gesprochen
genau.
wird.
Ja.
Also, und das ist schon, also, oder?
das ist rückblickend, bin ich sprachlos.
Ja.
Das ist unglaublich einfach,
ja.
Wie gut Ding sich verbreitet.
Mhm.
Ohne große Presse, ohne Marketing. Meine Kolleginnen waren einfach die Multiplikatorinnen. Die Frauen waren die Multiplikatorinnen. Da hat eine Freundin in Mitteldeutschland, die eine in Berlin gehabt, die anderen sind gekommen und sagen, Mensch, du, wir waren im Urlaub. Und dann hat dann eine Frau so gesagt, ah, sie hat hier oder dort ein Problem. Dann habe ich denen gesagt, schauen Sie, wir haben da was. Und dann sagt die, ach ja, die Stadelmann. Da habe ich erst kapiert, ob ich ja bekannt wäre, ein bunter Hund.
Ja.
Die unterhalten sich im Urlaub davon. Aber es ist gut, ne?
Können Sie mit dem Namen irgendwo hingehen oder werden Sie sofort immer angesprochen? Wenn Sie sagen, hallo, also wenn man sich vorstellt, Stadelmann sagt dann, wenn es Frauen sind, werden Sie wahrscheinlich oft
fast
angesprochen. Sind
immer.
Sie denn die?
Genau.
Kommt doch dann, oder?
Fast
mhm.
immer.
Mhm.
Fast immer. Und was so toll ist, ich werde jetzt angesprochen, nicht mehr nur von Frauen, sondern von Berufsgruppen. Ich fahre heute ja nachher noch weiter
ja.
zum Kongress vom ZÄN, sagt man so abgekürzt, der Zentrale Ärzteverband für Naturheilkunde. Und was darf ich dort Vortrag und Workshop halten? Aromatherapie.
Mhm.
Die Ärzteschaft möchte jetzt mehr wissen. Die möchten, wir haben es geschafft, dass das ätherische Öl nicht mehr nur als irgendein esoterisches, sonst noch was, Raumbeduftungsdings da,
mhm.
sondern es kommt an, mhm. dass ein guter Raumduft, um das noch mit aufzunehmen, auch sehr viel tut. Unseren Geist beeinflusst, unser Wohlbefinden stärkt, dass es wundheilungsfördernd ist und wir uns auch bewusst werden, ja, auch diese Spannungsfeld zwischen Selbstpflege, Kosmetikprodukt, heilende Substanzen, Ärzte im Boot zu wissen, die auch sagen, ja, das können wir anwenden. Und das freut mich natürlich schon sehr.
Mhm. Im Nachgang betrachtet, wir schauen schon langsam ein bisschen Richtung Uhr und Sie müssen ja auch
ja.
zu Ihrem Kongress
ja.
da weiter. Sagen Sie, Mensch, instinktiv vieles richtig gemacht oder auch ein bisschen Glück gehabt und an den richtigen
ja.
Weg stellen, die richtigen
ja.
Leute getroffen,
ja.
wahrscheinlich eine Mischung
ja.
aus beiden.
Zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Menschen getroffen, offene Ohren gehabt, ein offenes Herz und Neugierde. Neugierde ist für mich das, was mir zu können wir das schließen? Mein Vater sagte immer, sei nicht so neugierig. Und das war für mich das Thema bis heute Wissen aufnehmen und Wissen weitergeben. Und das freut mich auch so an dieser Zusammenarbeit mit dem Apotheker Wolz, dass wir unser Wissen weitergeben und nicht für uns behalten. Weil so können viele Menschen profitieren und eben nicht mehr nur Geburtshilfe. Wir sind ganz viel aktiv auch im Bereich Palliativ,
ja.
kranke
ja.
Menschen. Und schlichtweg für diese Selbsthilfe, sich selber gut tun, sei es die Erkältung oder seien es die schweren Beine oder sei es, was es halt so gibt im Leben und vor allem eben für einen Wohlgeruch sorgen. Dann sind wir damit beim neurologischen System, weil das stärkt unser Immunsystem.
Mhm.
Das macht uns glücklich, das lässt uns auch kritische Situationen leistbar werden.
Und wir müssen, glaube ich, immer dazu sagen, es geht um die echten ätherischen Öle, es geht nicht um die synthetisch-künstlich hergestellten Duftstoffe, die man für kein Geld, sage ich jetzt einfach mal grob, im Drogeriemarkt so mitnimmt. Ja. Riecht auch ganz nett, aber weil die gehen nicht ins limbische System. Und das limbische System ist halt, oder jedenfalls, die haben nicht die Wirkung.
Jetzt könnte man noch mal eine Stunde uns
unterhalten. Das haben wir nicht mehr.
Aber es geht um die Naturreinheit, es geht um die Nachhaltigkeit, es geht um den Ursprung, es geht wirklich darum, dass auch Bauern in anderen Ländern was zu verkaufen haben. Und wir, finde ich, so wie wir sagen, wir haben ein Recht auf Unversehrtheit in der Geburt. Wir haben ein Recht, dass Frauen in dieser Welt gleichberechtigt bestimmen können, was sie möchten. Haben wir auch ein Recht, oder hat die Pflanze, hat die Natur ein Recht, so eingesetzt zu werden, dass sie uns helfen kann.
Ingeborg Stadelmann am Weltfrauentag. Eine, die Zeit ihres Berufslebens nicht nur, aber vor allem für die Frauen gekämpft hat. Schön, dass Sie bei uns waren, und im Nachgang abschließend würden Sie wahrscheinlich sagen, Hebamme für mich der schönste Beruf.
Richtig. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute auch Ihnen weiterhin.